In Neumarkt in der Oberpfalz, da gibt es eine Konditorei, die heißt Wittel. Ich war für eine ganz andere Sendung die Tage in dieser Konditorei, habe mit der Chefin, also mit der Konditorin gesprochen, das ist die Beatrix Wittel, und die hat, das war nur so ein 10-minütiges Gespräch, und er hat tierisch auf den Schlamm gehauen und hat irgendwann gesagt, also wenn es für sowas hier Sterne geben würde, hätte ich 2 Sterne verdient. Und dann habe ich gedacht, ja mein Gott, jetzt übertreibt sie aber. Dann hat die mir eins ihrer Gebäckstücke hingestellt und ich habe die Fassung verloren über dieses Ding und habe gedacht, ja, das war jetzt Süßkram, als würde ich in einem Sternerestaurant essen gehen, und das habe ich zum Anlass genommen, einfach nochmal hinzufahren. Hallo Beatrix.
Hallo. Schön, dass es heute klappt.
Ja, du hast dieses Ding, wie hieß das? Fleur de Versailles?
Ja.
Das war kein, also landläufig sagt man Törtchen. Wie hieß das? Was ist das, was du da gemacht hast?
Also wir nennen unsere Törtchen Entremets und ja, Demi-Rose. Es hat halt französischen Ursprung, sag ich mal. Und ja.
Du hast das hingestellt und hast gesagt, da sind 80 Zutaten drin.
Ja, genau.
Sind da wirklich 80 Zutaten drin?
Ja, wirklich. Also wenn ich dir das Rezept vorlege, dann kannst du es zählen, ja? Es sind 80 Zutaten.
Könnte ich das nachbacken?
Nein.
Warum nicht?
Tja, weil es schon Know-how und ja, es erfordert Know-how, sagen wir es mal so.
Aber ist ja, am Ende ist es doch ein Kuchenrezept. Und Kuchenrezepte gehen doch so, dass man sich sklavisch dran hält und dann funktioniert das. Was machst du anders als ich in meiner Küche? Vermutlich die Gerätschaften.
Ja, die Gerätschaften und ja, die Finesse, mit der wir daran gehen, und also da kommt es wirklich auf jeden einzelnen Schritt an, auf jede eigentlich schon fast Handbewegung, damit es passt, ja. Also es, wenn wir einen Ganache Monté aufschlagen und der läuft einfach zweimal zu viel, dann also 2 Umdrehungen zu viel, dann ist es schon nicht mehr optimal.
Und wir, Ganache Monté.
Ja.
Ça veut dire?
Ja, das ist eigentlich, also eine Ganache ist eine Emulsion aus Schokolade und Sahne, wenn man es jetzt mal ganz vereinfacht erklärt. Und dann ja, kristallisiert es über Nacht und dann kann man das aufschlagen. Und das ist wie eine ganz cremige, also man kann es vergleichen mit einer Mousse, ist aber nicht so fluffig.
Mhm.
Genau, es ist super also, cremig im Mund.
Ja. Wir fangen mal am Anfang an. Du bist stinknormale Konditorin eigentlich, also Konditormeisterin.
Genau, ich bin Konditormeisterin.
Warum bist du Konditormeisterin geworden?
Ja, also meine Eltern haben die Konditorei gegründet vor 36 Jahren, sind auch noch voll dabei. Und ja, ich bin natürlich aufgewachsen in einer Konditorfamilie, habe das quasi ins Blut gelegt bekommen. Und ja.
Andere Kinder verlassen die Kleinstadt, ziehen in die Großstadt und machen irgendwas. Was ist bei dir schiefgelaufen?
Ja, was ist bei mir schiefgelaufen? Im Endeffekt, muss ich sagen, haben meine Eltern einfach sehr gut mit uns kommuniziert, was dieses Thema anging. Ja, sie haben uns Freiheit gelassen und haben gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir haben das Geschäft, das ist unser Lebensprojekt. Und ja, wenn ihr euch dafür interessiert, ist es super. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Ihr könnt studieren, ihr könnt irgendeinen anderen Handwerksberuf lernen, könnt eine Weltreise machen, egal. Und das war für uns halt schon so ein richtiges Stück Freiheit, wo wir selbst entscheiden konnten, was will ich eigentlich. Und das war wahrscheinlich das Beste, was wir machen konnten. Denn dadurch kam irgendwann der Zeitpunkt in der Schule, wo ich mir dachte, jetzt ist da so ein Geschäft zu Hause, jetzt könnte ich doch eigentlich schon mal ausprobieren, ob das für mich was ist.
Mich ins gemachte Nest legen.
Boah, also dieser Satz triggert mich sehr, weil es ist kein gemachtes Nest.
Nicht.
Ja, nee.
Also aber das ist doch, also allein die Lage hier, das muss doch ein gut gehender Laden gewesen sein. Also du hättest ihn wahrscheinlich einfach übernehmen und bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag so weitermachen können. Hast du aber nicht.
Nee, habe ich nicht. Also meine Eltern kommen aus einem kleinen Dorf und haben sich gedacht, boah, wir gehen nach Neumarkt, ja, große Stadt.
40.000 Einwohner.
Für damalige Zeiten war das schon eine Stadt, also wirklich. Und haben gesagt, so, wir machen jetzt hier die erste reine Konditorei auf. Weil damals war es sehr extrem mit Mischbetriebe, da gab es immer nur Bäckereien und so ein Mini-Abklatsch von Konditorei.
Und Backwaren und genau. Frankfurter Kranz.
Und mein Papa war auch schon immer so ein Visionär, der wollte auch immer was Besonderes und hat da schon immer die Chance gesehen, einfach tolle Qualität an den Kunden zu liefern. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen uns in Neumarkt selbstständig mit einer reinen Konditorei und auch wirklich schon feine Sachen. Und ja, seit 36 Jahren gibt's es. Und natürlich, wie es so ist, jeder hat ja seinen eigenen Stil, seinen eigenen Kopf. Und ich habe mir das schon alles angeguckt. Ich fand es auch richtig toll. Aber natürlich, man braucht seine eigene Leidenschaft, sein eigenes Feuer. Und ich wusste, in mir ist irgendwas,
ja. Aber
ich muss es halt noch finden. Und dann hatte ich meine Ausbildung in München absolviert.
Als Konditorin schon?
Als Konditorin, ja, vor 10 Jahren. Und dann bin ich nach Hause, 3 Jahre, habe dort meine eventuellen Wissenslücken aufgefüllt. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist da ist noch Luft nach oben bei mir, irgendwas fehlt, jetzt ist mein Wissen, was ich jetzt hier habe, erreicht, aber ich will noch was dazulernen. Und dann habe ich mich initiativ in Frankreich beworben, weil ich dachte, jetzt gehe ich nach Frankreich. Ich habe Französisch gelernt in der Schule und dachte mir, und Frankreich steht natürlich für Genuss, ja, was will man dazu
Patisserie,
noch sagen?
Patisserie, ja, genau. Das Wort kommt nicht umsonst aus Frankreich.
Genau. Und ja, dann habe ich mich da beworben, bin genommen worden und hatte das Glück, auch in einen Betrieb zu kommen, der Mitglied von Relais Dessert ist oder ja, war.
Was ist das?
Relais Dessert ist eine Vereinigung der besten Konditoren weltweit. Und da sind natürlich 50% Franzosen vertreten, aber auch 50% international. Und ja, da sind schon Namen dabei. Wenn man in der Konditorszene sich auskennt oder sich da einfach interessiert, dann ist es schon toll. Und dann dachte ich mir, wow, so eine Chance zu bekommen. Hab dort gearbeitet und der Chef war, ja, der hat einfach gesehen, bei mir ist Potenzial.
Aha.
Und hat mir dann angeboten, er hilft mir, den Erstkontakt zu schaffen für 3 weitere Konditoren, Spitzenkonditoren, die ich mir quasi aussuchen darf. Und dann, also die halt in dieser Vereinigung sind. Ja, und dann war da unter anderem Pierre Hermé und das ist quasi so der Weltkonditor. Der hatte,
Bocuse der Konditorei?
Ja, so ungefähr.
Okay,
ja. Der
okay.
hatte das Macaron so umgemünzt und ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen neu erfunden, wie man es jetzt heute kennt. Ja, so bunt und mit Ganache-Füllung und das ging ja weltweit.
Wie waren das vorher?
Ja, so Makrone und das war, glaube ich, mit einer anderen Füllung.
Aha.
Aber so ganz genau bin ich jetzt da nicht im Thema.
Also grobschlächtiger.
Ja, einfach nicht so, wahrscheinlich nicht, hat nicht den modernen Zeitgeist getroffen.
Mhm.
Und damit hat er es halt schon geschafft. Und natürlich seine Geschmackskombinationen und ja, ab einem bestimmten Level geht es einfach auch um Konsistenzen, um Geschmackskombinationen. Ja, da geht es einfach um eine Finesse. Und das habe ich dort kennengelernt und da hat es mich ja direkt umgehauen. Also
du bist gar nicht dahin, um das zu lernen, sondern du bist da im Grunde ins kalte Wasser
Ja, ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Ich dachte mir nur, es schadet nicht, sich jetzt einfach mal noch anderen Input zu holen. Und Frankreich ist ein guter Ort dafür.
Ja.
So, aber also ich wusste auch nicht, was das für ein Betrieb ist und dass der da diese Connections hat. Das wusste ich alles nicht. Es hat sich
Arbeiten
die
auch anders als wir hier?
Ja, voll. Also abgesehen schon mal von der Mentalität ist es einfach ganz anders, aber die sind maschinell anders aufgestellt und die denken schon teilweise einfach wirtschaftlicher und arbeiten auch wirtschaftlicher. Und das hat mich sehr fasziniert und qualitätsbewusster, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
Das ist ja sowieso scheint das der größte Unterschied zwischen deutscher und französischer Lebens- und Nahrungsmittelproduktion zu sein,
genau,
oder?
Also wenn man jetzt mal losgelöst von der Konditorei, das stimmt, ja, also die Franzosen legen einfach wahnsinnig viel Wert auf Kulinarik und Genuss, was ja bei uns jetzt in Deutschland eher weniger der Fall ist. Es ist eher öfter mal schnell einfach irgendwas reingesnackt und dann ja, weiß man zum Schluss vielleicht gar nicht so genau, was man jetzt da gegessen hat.
Ja, ich wundere mich immer, warum unsere Croissants kaum nach Butter schmecken.
Ja, genau. Und da hat sich so dieser Unterschied rauskristallisiert. Wobei ich jetzt wirklich nochmal an dieser Stelle sagen muss, dass ich die deutsche Konditorei auf gar keinen Fall schlecht machen möchte.
Mhm. Nee,
die hat
absolut besser
ihre Berechtigung. Ja, und auch die Tradition, die da ist, ist wirklich zum Hochhalten und zum Wertschätzen. Allerdings, ja, fehlt mir halt einfach manchmal so die Raffinesse dahinter. Und ja, es hat mich einfach richtig gecatcht, diese, ja, was man alles aus Geschmackskombinationen
was man alles aus Zucker und Fett machen kann. Ne?
Ja, genau. Im Endeffekt, was man da rausholen kann und was man für eine Lebensfreude dadurch schaffen kann. Und
das haben wir ja gestern gesehen. Als
genau, also es war ja so toll, dich zu beobachten, weil also du warst ja von den Socken.
Ja.
Also du hast dich ja, und vor allem, wenn es dann von innen raus so kommt, wo man sagt, das kann man ja nicht mehr kontrollieren und dann ist es einfach genau richtig. Und das ist genau das, was wir bezwecken wollen mit unserer Genusskunst.
Wenn du sagst, die Franzosen arbeiten anders, die sind maschinell anders ausgestattet. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was für Maschinen hast du? Also dreht irgendwo ein Pacojet oder?
Also es ist jetzt natürlich, ich kann jetzt nicht für alle Betriebe in Frankreich sprechen, ja, aber die ich halt jetzt gesehen habe, und das war ja schon in der obersten Liga oder oberen Liga. Zum Beispiel, es geht schon los bei einem Mixer, ja, es geht schon los bei der Qualität eines Mixers und was für ein Mixer das ist oder bei irgendwelchen Cremekochern oder Pasteurisierer, ja, und dann natürlich ganz verrückt die Wasserstrahlschneidemaschine, Watercut.
Das kenne ich aus der Stahlverarbeitung. Aber,
ja, richtig, sind CNC-Fräse und die hatte zum Beispiel der Betrieb, wo ich war, und auch alle anderen, wo ich dann war. Und hat jetzt aber auch nicht jeder in Frankreich, aber schon, sag ich mal, die halt
sich nicht das Messer schmutzig machen wollen beim Schneiden.
Ja, so.
Hast du sowas jetzt auch?
Ja, sowas habe ich jetzt auch. Ja, also das ist wirklich eine Hightech-Maschine und die kostet ganz schön viel Geld. Und
was schneidest du damit?
Ich schneide damit die Entremets,
ja.
Schokolade, und das ist ja wirklich sehr revolutionär, Schokolade zu schneiden, ja, weil wenn die auskristallisiert ist, dann ist die hart, da kannst du versuchen mit dem Messer, da geht nichts, es bricht.
So höchstens ein Messer heißt oder ein heißer Draht, ja, oder so, aber genau, dann hast du so komische Kanten, ja, das ist ja auch nicht schön. Ja,
genau. Und die schneidet eben mit einem Hochdruckwasserstrahl und kann dann einfach super filigrane Schriften oder Formen aus Schokolade oder egal was man möchte, ausschneiden. Und das ist so ein wirklich so, ja, da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Aber hauptsächlich geht es uns darum, diesen Schneideprozess, ja, wenn wir jetzt so einen Entremets herstellen und dann legen wir die in die Maschine ein und dann schneidet die Maschine. Und in dieser Zeit, wo die Maschine schneidet, und perfekter kann es ein Mensch einfach nicht machen. Ja. Egal wie viel Zeit, das ich mir nehmen würde, es würde nicht so schön ausschauen. In der Zeit kann ich mich um die kreativen Sachen kümmern, ja, um das, für was der Konditor ja eigentlich ja existiert und für was der Beruf da ist.
Das ist ein effizienteres Arbeiten auch in Frankreich. Das meintest du auch eben mit wirtschaftlicher.
Ja, genau. Okay. Ja, also man hat da einfach gesagt, okay, ich gebe diese Aufgabe ab, die mühsam ist und viel Zeit kostet, weil Fachpersonal ist teuer. Und dann doch lieber diese Arbeiten, die niemals eine Maschine ersetzen kann. Mhm. Wie zum Beispiel irgendwas abschmecken oder
Abschmecken? Es gibt eine Maschine zum Abschmecken? Oder habe ich
nein,
dich da gerade
missverstanden? Okay, okay. Ja, eben nicht.
Okay, okay.
Das eine Maschine niemals ersetzen kann an
niemals,
dieser Stelle.
Ja.
Also sowas wie das Abschmecken kann eine Maschine nicht ersetzen. Oder das Aufdressieren von irgendwelchen Ganache Montés auf irgendein Törtchen. So das... Also wenn man das ganz individuell macht, kann das jetzt eine Maschine nicht zwingend ersetzen, ja. Und natürlich macht es ja unser Handwerk aus. Also wir sind ja wirklich eine sehr, ja, wir sind ein Handwerksbetrieb. Wir arbeiten mit unseren Händen und wir stellen alles von Hand her. Es ist so viel Handarbeit, ja. Und dann diese Maschine bringt es einfach, die setzt so die Kirsche noch oben auf, ja. Weil das Produkt sieht wunderschön aus danach und bringt noch mal mehr hervor, was du da jetzt eigentlich geschaffen hast.
Ja. Das Abschmecken, muss man dafür schon irgendeine Art Talent mitbringen, irgendeinen bestimmten Gaumen mitbringen, oder ist das was, was man lernen kann?
Also ich würde sagen, man kann es schon bis zu einem gewissen Grad lernen und den Gaumen schulen auf jeden Fall. Das letzte i-Tüpfelchen, glaube ich,
ist Talent.
Ja. Und das habe ich dann auch irgendwann festgestellt, dass ich das besitze. Weil ich dann, ich war ja in Frankreich noch wirklich unterwegs auch und habe viel probiert überall und habe dann schon immer wieder mal so festgestellt, ganz unterbewusst, wie ich das jetzt vielleicht was ich probiert habe, vielleicht anders machen würde, um nochmal mehr rauszuholen. Also das war, aber das war erstmal nicht bewusst. Es war immer so unterbewusst. Und dann irgendwann mit der Zeit kam das dann, wo ich mir dachte, oh Mann, jetzt mache ich doch das einfach mal. Jetzt stelle ich doch mal sowas her und habe mich dann ausprobiert. Im kleinen Rahmen habe dann, also wir haben zum Beispiel auch Hochzeitstorten, dann haben wir so, mich das Hochzeitstortensystem, das wir so haben, einfach umgestellt und habe da schon mal so ganz kleine Törtchen, die in diese Richtung gingen, produziert und habe mich da ausprobiert und
also
habe
keine große Hochzeitstorte, sondern was ganz Kleines, wo all das, was in der großen ist, auch.
Ja, also genau, also es gab die Hochzeitstorte natürlich und dazu haben wir so eine Art Buffet quasi angeboten mit kleinen Sachen und das waren dann die Sachen zum Beispiel. Das war dann nach der Frankreich-Erfahrung. Ich dachte so, ich gehe da jetzt mal ran und probiere mich mal aus und wollte auch gucken, wie kommt es bei den Leuten an. Ja, das war jetzt so eine ganz bestimmte Zielgruppe, die heiraten. Es probieren relativ viele Leute und wir haben immer geguckt, wie ist das Feedback. Und das war immer sehr gut.
Die Hochzeitsgesellschaften sind eh tendenziell entspannt. Das ist ja
genau,
auch
gut. Also die probieren das ja in einem guten Moment. Und war aber immer toll, das Feedback. Also wirklich. Und dann waren super begeistert und haben sowas noch nie gesehen und geschmeckt. Und dann dachte ich mir, super, das hat Potenzial. Und so hat sich das dann entwickelt. Also vor 4 Jahren hat es gestartet, wo ich dann begonnen habe, langsam dieses Rad ins Rollen zu bringen. Und also ich kam nach Hause von Frankreich ja. Und dann habe ich gesagt, so, ich möchte diese Maschine haben. Und meine Eltern haben natürlich...
Ich will einen Mofa.
Ja, nicht ganz, weil da kannst du schon, also diese Maschine kostet über 100.000 Euro. Es ist wirklich eine Hightech-Maschine. Und meine Eltern waren natürlich erstmal, ja, sprachlos.
Wie ich gerade, ja.
Genau. Und habe ihnen dann aber schon erklärt, auf was es da drauf ankommt und dass ich darin halt meine Zukunft sehe. Also du kaufst dir diese Maschine nicht, um einfach, um sie zu haben und um mal ein bisschen was zu machen, sondern du solltest schon deine ganze Betriebsstruktur darauf einstellen. Und das habe ich auch vor in Zukunft. Und ja, da musst du natürlich schon auch ein bisschen dir vorher Gedanken machen, wie geht es denn? Wie kann ich das umsetzen? Und was brauche ich bevor die Maschine kommt? Also das sind ja auch, du brauchst zum Beispiel einen riesigen Luftdruckanschluss. Also der ist so riesig, der hat ein eigenes Häuschen mit Klimaanlage drin und so. Also richtig verrückt. Und
das klingt ja fast industriell. Also du hast im Grunde einen industriellen Vorlauf und übernimmst dann handwerklich, oder?
Genau, also ja, industriell ist...
Ja, Massenfertigung, ne?
Also, genau, ja. Wie soll man das beschreiben? Es ist natürlich ein wahrscheinlich für die Industrie geschaffene Maschine. Wobei, da gibt es wahrscheinlich auch nochmal ganz andere Ligen. Es ist halt toll, weil diese Größe der Maschine und auch diese Art der Maschine kann eben auch fürs Handwerk benutzt werden. Ja. Und es ist einfach eine Entscheidung von Betrieb zu Betrieb, ob man das jetzt machen möchte, ob man das investieren möchte und ja, ob man das auch leisten kann, weil dazu gehört ja eben nicht nur, dass du es kaufst und dass du zum Beispiel diesen Luftdruckkompressor dir anschaffst vorher und 1000 andere Sachen noch, die da noch so mit reinspielen, sondern du musst auch die Programme programmieren für diese Maschine.
Und die sind ja auch nicht standardisiert, weil du ja keine standardisierten Produkte
machst. Richtig, ja. Also es gibt ein Programm und es gibt schon ein paar so standardisierte, aber es ist halt ja jetzt nicht das, was wir halt wollten und deshalb mussten wir uns schon auch damit beschäftigen, Programme zu programmieren. Und da kommt auch mein Mann ins Spiel, der eben diese Programme dann programmiert. Und ja, eigentlich arbeiten wir da zusammen, weil ich bin so der kreative Kopf. Ich zeichne dann oft auch auf, was ich jetzt gern hätte und dann diskutieren wir da ewig rum und gucken, wie können wir es vereinen, weil du musst immer mit dem Material, ja, welches Material will ich benutzen? Ist das möglich?
Material im Sinne von Teig.
Rohstoffe, ja genau, also Schokolade oder möchte ich einen Mürbeteig benutzen und so weiter. Und ja, und mein Mann, der Tom, der versucht es dann umzusetzen, damit halt das Programm dann auch funktioniert. Ja, und das ist schon, da mussten wir uns lange reinfuchsen, dass das klappt.
Und sowas gibt es in Deutschland eigentlich nicht, verstehe ich dich da richtig?
Ja, es gibt Betriebe, die diese Maschinen haben, aber jetzt keine... Also soweit ich weiß, keine Konditoreien, so wie wir sie jetzt sind, sondern eher, das sind schon so wieder größere und eher in die Richtung Industriebetriebe, die dann einfach nur B2B machen. Mhm. Und das kriegt jetzt der Endverbraucher gar nicht so mit. Ja,
Bedeutet das, dass die Konditorenausbildung in Deutschland veraltet ist? Oder ist es einfach ein anderes Verständnis von Konditorei, was die beiden Länder unterscheidet? Weil eigentlich möchte ich ja an jeder Ecke so Zeug kriegen, was du machst und nicht den anderen Kram.
Ja, also, das sind ist schon wieder viele Fragen auf einmal.
Entschuldigung, war doch nur eine.
Also zur Ausbildung.
Ja.
Ich finde die Ausbildung grundsätzlich gut, weil es einfach so ein duales System ist mit Berufsschule und Betrieb. Also man wird auch an die Hand genommen und wenn der Betrieb, sag ich mal, noch gut arbeitet und auch was drauf hat, dann lernt auch der Auszubildende wirklich viel. Und dann ist es eigentlich schon gut, ja, gut machbar. Natürlich an den Berufsschulen, die unterscheiden sich natürlich, was wird vermittelt, was wird gelernt, welche Lehrer sind vor Ort, sind die Lehrer eher traditioneller eingestellt oder doch moderner und was haben sie gesehen? Und das macht viel aus, ja. Und dann sind die Betriebe entscheidend. Und es gibt eben noch sehr viele Betriebe, die super traditionell eingestellt sind und eigentlich nicht nach links und nach rechts gucken.
Super traditionell heißt Buttercreme.
Ja, Buttercreme, aber das kann man ja auch cool umsetzen, ja. Also die einfach ihr Ding machen seit weiß ich nicht wie vielen Jahren und halt auch kein Interesse haben, jetzt nach links und rechts zu gucken, was auch okay ist, ja, das hat völlig seine Berechtigung. Und dann gibt es jetzt mittlerweile, was sich so rauskristallisiert, es gibt jetzt junge Leute, die nachkommen, gibt es ganz tolle, es kommen jetzt schon wieder, würde ich sagen, eine gute Basis nach für die Zukunft. Mhm. Allerdings sind die alle spezialisiert auf bestimmte Bereiche, weil sich das Konditorenhandwerk jetzt einfach dreht. Also wir hier sind ja jetzt mit der Tradition und der Haute Patisserie, sowas gibt es, glaube ich, nur einmalig. Weil wir wirklich eine riesige Bandbreite haben an Produkten.
Das stimmt, ihr habt auch ganz normales, sah auch besser aus als viele andere, normales Feingebäck halt auch. Croissants, Rohrnudeln, die Rohrnudel sah super aus.
Auch. Ja, genau, und Apfelstrudel und Cremetorten, ja, unsere Cremetorten sind legendär. Also ich finde, die schmecken...
Sind das deine Cremetorten oder die Cremetorten deiner Eltern?
Nee, meiner Eltern. Okay. Also ich feiere die Produkte auch wirklich sehr. Und das ist so... Sowas wird es nicht in Zukunft nicht mehr geben wahrscheinlich, weil sich alles so verändert hat. Also die Kosten haben sich verändert, die Strukturen haben sich verändert. Und das ist jetzt auch eine Übergangsphase, bis eben diese Übergabe auch mal stattfindet. Und ich sag mal so, so wie es jetzt ist, wird es vielleicht 3-4 Jahre geben. Und dann, wenn es an meinen Mann und mich übergeben wird, wir müssen uns natürlich auch eine Struktur überlegen, wie wir das dann zu zweit stemmen können. Und in dieser Vielfalt und in dieser Größe wird es wahrscheinlich nicht ganz funktionieren. Und deshalb gibt es jetzt auch alle, die starten, sind spezialisiert auf einem Bereich, auf Schokolaterie oder nur auf Pralinen oder nur auf Törtchen oder nur auf, ja, gebackene Sachen. So. Und das kristallisiert sich jetzt so raus.
Aber das ist doch ein Verlust, zumindest für
richtig,
euer Café.
Ja. Ja, also für unser Café, aber insgesamt auch für die Konditor-Szene, so wie es auch mal, so wie das dieses duale Ausbildungssystem gestartet hat, weil da hat ja jeder Betrieb irgendwie ziemlich viel abgedeckt. Ist es jetzt so, dass wenn du jetzt einen Azubi ausbildest und du bist halt nur spezialisiert, dann lernt er auch nur das Spezialisierte. Und dann ist die Frage, inwiefern sind die Inhaber noch drauf, dass sie ihnen alles andere noch vermitteln können? Oder es muss sich halt wieder komplett alles verändern. Auch das Schulsystem muss sich anpassen, um zu sagen, okay, die Ausbildung findet in mehreren Betrieben statt, um wieder alles abzudecken.
Ja, oder so wie du es gemacht hast, dass man sagt, ich mache halt so eine Basisausbildung und gehe dann zu den Spezialisten und mache da so lange Praktika letztendlich, bis man es traut. Oder man macht bei dir eine Ausbildung. Wäre natürlich auch möglich, weil hier kriege ich alles.
Ja, richtig. Also,
bildest du aus?
Ja, wir bilden aus, ja.
Okay. das ist schon eine gute Nachricht für die Zukunft.
Ist eine gute Nachricht, ja. Also es ist wirklich, ja, mal gucken, wo es in der Zukunft hinführt. Ja, ich kann jetzt auch noch nicht genau beantworten, wie wir in Zukunft aufgestellt werden. Aber Steckenpferd ist natürlich die Haute Patisserie, weil dafür brenne ich. Und da haben wir die Leidenschaft. Und ich möchte schon die Steckenpferde, die meine Eltern aufgebaut haben, die uns ausmachen, auch als Wittel hier in Neumarkt, zum Beispiel unseren Oberpfälzer Apfelstrudel oder unsere Krapfen an Fasching. Gibt es noch einige so Produkte, die möchte ich natürlich mit übernehmen und
aber
nicht wegnehmen.
Die sind ja fertig designt sozusagen. Die könntest du ja dann, klingt irgendwie despektierlich, so meine ich es gar nicht, die könntest du ja nebenbei laufen lassen.
Ja.
Oder fehlt dir dazu dann auch?
Nee, doch, auf jeden Fall. Ja, das muss man eben gucken, wie das dann, wie sich's dann gestaltet, wie dann auch der Produktionsablauf gestaltet wird und so weiter. Weil was man halt nicht vergessen darf, ist, dass gerade das Konditorenhandwerk in Deutschland eher aussterbend ist gerade und auch das schlecht bezahlteste Handwerksberuf, den es eigentlich gibt.
Schlechter als Friseure?
Ja.
Wow.
Und also das ist schon, es ist ein Problem und die Kostenblöcke und Strukturen haben sich so verändert und es irgendwie wurde es ein bisschen verpasst, sich da anzupassen. Und jetzt ist schon, sehe das als meine Aufgabe, das jetzt zu drehen und wieder zu gucken und auch lukrativ bezahlen zu können. Aber es funktioniert aktuell nicht, weil einfach alle anderen Kosten so groß sind. Und ja, es funktioniert halt nach einem bestimmten System und dieses System ist eingefahren und man muss jetzt irgendwie gucken, wie kann ich es jetzt Schritt für Schritt verändern.
Und die, also ich bin immer noch bei den 2 Sternen, weil ich das fand ich ein sehr, sehr schön, das war eine sehr schöne Analogie, weil wenn ich ins Tantris gehe, dann zahle ich 350 Euro für ein Menü und werde satt, weil es Brot dazu gibt. So ungefähr. Ne? Aber ich bin bereit, diese 350 zu zahlen, weil ich anerkennen kann, was da in der Küche geleistet wird, was der Wareneinsatz wert ist und. Und das hast du natürlich bei der Konditorei nicht, weil es jahrzehntelang nur Buttercreme und Frankfurter Kranz gab.
Ja.
Und das zu drehen, also dass ich bereit bin, ich weiß gar nicht, das Törtchen, du hattest mir das gestern geschenkt, ich weiß gar nicht, was das kostet, wenn ich das kaufe, es wird nicht billig sein.
Ja, es kostet 12 Euro.
Ja, das ist natürlich Wahnsinn für so ein kleines Stückchen Kuchen, jetzt aus deutscher Perspektive, aber das war es ja mehr als wert.
Genau.
Ja, und wie hast du eine Strategie, wie du das gedreht kriegst, dass die Menschen sagen, ja, das sind 12 Euro, dafür kriege ich normalerweise nebenan beim Kettenbäcker kriege ich den ganzen Kuchen. Aber ich will keinen ganzen Kuchen, sondern ich will hingerissen werden von diesem kleinen Ding. Wie machst du das? Weil du kannst ja kein, entschuldige, ich laber so vor mich, du kannst ja kein Label draufkleben und sagen, der bessere Kuchen. Weil das machen alle. Du musst die Leute ja dazu kriegen, dass sie es wenigstens mal probieren, um dann zu sagen, okay, ich esse nur noch einmal die Woche, aber dafür das Ding für 12 Euro.
Ja, also es ist eine Aufgabe und es war uns auch vorher klar. Und so ein Konzept zu fahren, vor allem hier in Neumarkt, ist natürlich waghalsig. Also man hat auch gemerkt, so ist erstmal sind die Leute, waren erstmal abgeschreckt, was uns hier jetzt eigentlich einfällt. Ja. Und dann noch für so ein Stück Kuchen, wenn ich es jetzt mal ganz plump sage, 12 Euro zu verlangen, das geht natürlich im Kopf nicht zusammen, was für mich ja auch verständlich ist, ja. Deshalb versuchen wir einfach mit unserer Exklusivität und auch mit der Professionalität und mit dem Aussehen, es werden die Marke hingehen, auch mit zu suggerieren, hey, das ist was Besonderes und dann natürlich auch zu vermitteln, warum es so besonders ist. Also das eben.
Aber dafür brauchst du doch dann wieder so Trottel wie mich.
Genau.
Die denken, lass die mal quatschen, um dann hinterher selber nichts mehr zu sagen zu haben. Also,
genau.
Aber wo kriegst du die her?
Ja, das ergibt sich, denke ich. Also wir sind sehr, sehr aktiv und sowas muss natürlich wachsen. Also das System gibt es jetzt die Marke gibt es seit einem Jahr. Und für das, glaube ich, würde ich sagen, sind wir eh schon gut. Und natürlich geht es jetzt erstmal darum, um bekannt zu werden, um das in die Köpfe der Leute auch reinzubekommen und eben zu überzeugen, zu sagen, okay, ich probiere das jetzt. Mhm. Und mich dann einfach, dann überkommt dich ja eh das Gefühl von dem, wow, was ist denn das jetzt? Und dann willst du es ja wieder haben. Und also weil
ich war auch sehr enttäuscht, dass die Vitrine leer ist, weil heute zu ist.
Ja, also das ist so, wir wollen eben so diese etwas wecken, was noch nicht geweckt wurde, ein Erlebnis schaffen, um dann zu sagen, boah, das möchte ich wieder erleben, das möchte ich wieder haben und auch dieses ganz Bewusste, ich genieße jetzt und es ist jetzt so mein Moment und wenn ich das esse, dann tue ich mir was Gutes, ja, weil ich gönne mir und egal wann es ist, ob das, selbst wenn, man kann es auch jeden Tag tun, aber man muss es bewusst tun und dann tut es einem auch nichts. Also wenn man das bewusst genießt, dann geht es einem auch gut, man ist glücklich danach.
Und es reicht dann auch.
Und es reicht dann auch.
Nicht mal ansatzweise dick, was ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich denke, wenn ich den ganzen Tag backen würde, müsste ich wahrscheinlich an Krücken gehen. Oder
so. Nee, das ist immer diese Vorstellung. Aber ja. Man hat ja das ständig um sich rum, erstens. Dann ist es ja auch nicht das Gefühl, man bekommt nichts davon ab. Dann ist es so, du probierst immer wieder. Natürlich, du musst ja immer irgendwie was probieren. Und ja,
irgendwann reicht's, ne?
Und dann hast du auch immer diesen Einfluss. Und ja, es macht aber trotzdem Spaß. Dann, also ich esse jeden Tag irgendwas von uns. Und einfach auch aus Neugier, weil ich es gerne esse und halt auch aus Qualitätschecks Gründen, ne? Ja, um zu sagen, okay, ist es noch so, wie überrascht mich es jetzt nochmal, auch wenn ich es jetzt schon 150 Mal gegessen habe. Also ja, das ist ein anderes Genießen und das muss wieder in die Köpfe rein. So, es ist einfach genau das Pendant zu einem Industriebäcker, der halt die Tütchen aufreißt und irgendwas zusammenmischt. Es muss wahrscheinlich nicht mal eine Fachkraft machen. Und dann kommt da halt irgendwas raus, was sie für ein paar Cent verkaufen können. Und man merkt schon auch die Generationenwechsel. Also die Leute in unserem Alter, so zwischen, sag ich jetzt mal, 30, so um die 30 rum. Und auch Jünger, die haben wieder ein anderes Verständnis. Und denen ist es auch egal. Hauptsache, sie bekommen ein gutes Produkt.
Okay.
Also das stelle ich schon fest. Die haben mit dem Preis kein Problem, weil die sagen, boah, das sieht ja Hammer aus und es schmeckt Hammer. Und das gönne ich mir. So, hingegen die Generation zwischen.
Also meine Generation, die jetzt so Mitte 50 sind. So,
ja. Mitte 50, 60 Richtung 70, so, die sind eher anders erzogen worden, das merkt man so. Da war diese Geiz ist geil.
Das sind dann die Gourmands und die Jüngeren sind die Gourmets. Ne?
Ja, die haben einfach keine, also ja. Die könnten sich auch locker leisten, aber die sind einfach zu geizig.
Und fürs gleiche Geld kriegt man woanders ja dreimal so viel.
Ja, genau, das meine ich ja mit geizig, ja. Und sie sehen und sie verstehen aber dann auch nicht, was dahinter steckt, 100%. Also, oder ihnen ist es einfach nicht wert, aber das ist auch in Ordnung. Nur, dass es das wert ist, das steht außer Frage.
Aber du hast natürlich auch letztlich einen Zielkonflikt. Du machst was sehr Exklusives, was sehr Feines. Gleichzeitig willst du aber auch, dass es in die Breite kommt, zumindest von der Breite, also von allen möglichst anerkannt und nachgefragt wird. Wie ich eben sagte, eigentlich möchte ich eine Konditorei Wittel an jeder Ecke haben, aber dann wird's beliebig. Und skaliert das? Also kannst du 100 Läden aufmachen?
Natürlich nicht von jetzt auf gleich. Also,
schade.
Aber gut, das wäre dann wieder ein anderes System. Man müsste sich darauf einstellen. Es würde ja nicht von heute auf morgen, es würde ja wachsen. Mhm. Und ist jetzt aber nicht per se mein Ziel, 100 Läden aufzumachen. Sollte sich das aber ergeben aus irgendwelchen Gründen, dann könnten wir das irgendwie schon mit Sicherheit organisieren und stemmen. Deshalb haben wir uns ja auch jetzt mit dieser Maschine auch drauf eingestellt und wollen natürlich schon nach außen. Also wir wollen jetzt nicht nur in Neumarkt bleiben. Dafür ist es jetzt nicht geschaffen. Aber Neumarkt hat das Glück, dass wir einfach hier unsere Basis haben und dass wir hier einfach damit starten. Und ja, ist ja auch mal ganz cool, so ein bisschen anzuecken.
Ja, das eh. Ich frage mich die ganze Zeit noch, also ich viele andere fahren quer durch Deutschland, quer durch Europa, um in dem einen Restaurant mal essen zu gehen.
Ja.
Ich frage mich die ganze Zeit, wie kriegen wir genau diese Leute dazu, dass sie quer durch Deutschland fahren, um hier ein bisschen Kuchen kaufen zu gehen? Entschuldige, ich rede despektierlich über deine Produkte, aber ja. Es ist eigentlich ist mir jedes Mal peinlich, wenn ich Kuchen sage.
ja, also da arbeiten wir einfach dran. Also wir sind jetzt schon in vielen Medien, also vor allem regional, aber auch deutschlandweit waren wir schon in den Medien und ich denke, es dauert einfach ein bisschen, ja, und umso öfter irgendwie mal unser Name auftaucht, umso, ja, irgendwann schlägt es vielleicht um und es kommen auch jetzt schon wirklich Leute von weit, weit her, die uns vielleicht gehört haben oder irgendwas von uns gelesen haben und kommen und probieren und sind auch immer begeistert. Also wirklich, gerade die von weiter her kommen, die drehen immer fast durch. Also die wollen auch nicht mehr fahren. So die sagen, oh, wenn wir sowas hätten. Und also die können es auch nicht begreifen, was wir da jetzt so gegessen haben. Und das ist natürlich schon auch eine Bestätigung für uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Ja, du sahst gestern sehr zufrieden aus, als ich hier zusammengebrochen war.
Ja.
Also ihr du und dein Mann, ihr geht das Ganze ja sehr strategisch an. Also ihr habt eine Marke aufgebaut, ihr versucht die Marke in den Vordergrund zu stellen und nicht zu sagen, hier ist die Beatrix, die macht lecker Kuchen und so. Habt ihr euch irgendeine Zeitvorgabe gegeben? Also wenn es in 5 Jahren nicht geklappt hat, dann fahren wir wieder runter oder irgendwie sowas? Andersrum gefragt, wie lange könnt ihr das durchhalten?
Ja.
Weil das ist ja Technikeinsatz. Ich kenne die alten Bilder dieses Gebäudes. Alleine die Möbel hier reinzustellen, würde wahrscheinlich mein Budget überschreiten. Dein Wareneinsatz muss gigantisch teuer sein. Also du kannst ja nicht mal irgendwie so Tröpfchen-Aroma aus der Fabrik wieder reinpacken.
Nee, um Gottes Willen. Ja, also es ist natürlich... Oh Mann.
Kannst du scheitern damit?
Ja, klar.
Okay.
Also das Risiko ist sehr hoch.
Ja.
Auch vorher schon gewesen und... Dann sind wir natürlich in eine ganz florierende, tolle wirtschaftliche Zeit hineingestartet. Ja, fast Wirtschaftswunderzeiten, ja. Mhm. Und das war auch, also fragt man sich dann schon, was ist, aber es hat irgendwie seinen Grund. Weil als wir das entschieden haben, war es noch gut. Und dann ging es los und es war alles schon im Laufen und dann war es einfach zu spät. Also wir haben es durchgezogen. Und ich muss aber sagen, ich glaube, ich bin so überzeugt von unserem Konzept und von meinen Produkten, dass wir nicht scheitern können damit. Also natürlich ist es ein Risiko und es ist nicht easy. Also es ist auch ja und es ist auch jetzt noch echt. Also das ist ja nicht so, dass du investierst und nach 3 Wochen ist dann alles wieder spitze. So, es wird sich schon noch ein paar Jahre ziehen und es ist super anstrengend. Also wir arbeiten auch rund um die Uhr, aber wir haben ja auch eben das Ziel, nach vorne zu gehen und es zu verbreiten. Und ja, irgendwann bin ich ganz sicher, kommt der Moment, wo wir sagen so, jetzt super, jetzt geht's nach vorne, jetzt haben wir, ja. Und ansonsten können wir das jetzt schon durchziehen. Das nächste Ziel ist einfach so diese Übergabe, wo wir gesagt haben, wir lassen uns ja 2, 3, 4 Jahre Zeit. Natürlich, wenn sie überhaupt nicht läuft, dann musst du es natürlich sofort beenden. Also, aber das kann man jetzt nicht behaupten. Ja, es zieht schon Kreise. Und wenn dann dieser Übergabepunkt stattfindet, wo meine Eltern also wirklich dann ganz offiziell auch in Rente gehen und wir das dann zu zweit stemmen müssen, dann glaube ich, ist nochmal so ein Punkt, wo man alles nochmal checkt und dann nochmal sich neu für die Zukunft auch ausrichtet. Ja, wie ist es? Bleiben wir hier Neumarkt oder nicht? Also es, wie entwickelt sich hier die Stadt? Ja. Was haben wir bis dahin für eine Reichweite? Oder ist es so, dass die Leute von überall zu uns herkommen und wir sagen, ja, perfekt, wir müssen nicht unseren Standort wechseln. Ja.
Gibt es irgendeinen Endpunkt, den ihr euch gesetzt habt? Das ist so, also wenn ich 12 Läden habe und alle Konditoren und Konditorinnen à la Beatrix arbeiten, dann habe ich es geschafft, dann setze ich mich zur Ruhe.
Nee, also sowas gibt's nicht. Wir denken echt groß und da gibt's keine Grenzen. Und es hat auch ein bisschen was mit Vertrauen zu tun. Aber ja, es gibt natürlich schon so das eine oder andere Ziel. Also was wir auf jeden Fall wirtschaftlich schaffen wollen, ist, dass wir mit zu den besten Konditoreien zählen, die einfach auch sehr gute Arbeitgeber sind, ja, die gut bezahlen, da wo alles stimmt. So das, wo sich der Mitarbeiter wohlfühlt. Also wo irgendwann die Mitarbeiterschlange stehen und sagen, ich will da unbedingt arbeiten und sind froh, wenn sie dann irgendwann mal nachrücken können. So, das möchte ich schaffen. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe. Und natürlich einfach, dass wir so verteilt sind, dass es gut ist für uns. Also,
dass ich nicht von Berlin nach Neumarkt fahren muss, um...
Vielleicht, ja, genau. Oder auch, je nachdem. Das war gucken.
Stimmt, ja.
Aber ja.
Deine Produkte, also was genau hast du in Frankreich gelernt, dass dich dieses Konzept hat entwickeln lassen?
Die Finesse.
Aber die arbeiten doch auch nur mit Vanille.
Ja, aber nicht nur mit einer Vanille zum Beispiel. Also man weiß, es gibt Vanille und dann war es das aber.
Es sind diese dunklen Dinger in den Glasteilen.
Genau, das sind die Schoten und mehr weiß man eigentlich so nicht wirklich drüber. Und dann
kommt aus Madagaskar.
Genau, das ist so die gängigste und auch die ja, neutral, schmeckende Vanille. Und man muss ja dazu sagen, das benutzt ja nicht jeder. Also es benutzt ja eigentlich nur ganz, ganz wenige.
Die meisten schütten eine Tüte Vanillezucker rein, ja, wenn du Glück hast. Wenn
genau.
Die meisten schütten Vanillinzucker
rein. Vanillin, ja, das ist halt einfach das Aroma und halt einfach künstlich hergestellt. Und leider haben sich da auch sehr viele an diesen Geschmack gewöhnt. Was ich schrecklich finde, wenn wir haben zum Beispiel auch Eis und wenn dann ist ein Vanilleeis, da ist einfach Vanille drin. Und wir hatten schon mal das, ja, diesen Fall, dass es hieß, nee, schmeckt mir nicht.
Ja.
So, ja, aber weil sie nicht mehr wussten, wie echte Vanille schmeckt, sondern nur noch an diesen synthetischen Vanillegeschmack.
Der ist ja nicht nur synthetisch, sondern das, was du so aus dem Kühlregal holst in Vanille, das ist ja auch übertrieben vanillig.
Ja.
Also so viel Vanille kannst du wahrscheinlich überhaupt nicht in ein Eis machen, dass es so intensiv auch schmeckt. Ne?
Ja, es ist einfach, aber es schmeckt auch anders. Also man schmeckt es sofort. Und wenn es benutzt wird, schmeckt man es sofort. Und ja, und Madagaskar-Vanille, aber es gibt zum Beispiel auch noch Mexiko- und Tahiti-Vanille. Und die haben ganz andere Geschmacksprofile. Und wenn du halt, dann geht's los. Ja, dann kombinierst du die oder dann kombinierst du Tahiti-Vanille mit einer besonderen Schokolade und noch einer bestimmten Frucht, weil dann ergibt sich wieder ein Geschmacksprofil. Ja, und das ist einfach, da gibt's 1000 Möglichkeiten. Und da überhaupt mal seine Einstellung darauf zu bekommen, zu sagen, ich kann ja hier was kreieren aus Produkten, das ich vorher noch gar nicht so wirklich am Schirm hatte. Das war's. Oder zum Beispiel bestimmte Gewürze. Timut-Pfeffer.
Bitte was?
Timut-Pfeffer zum Beispiel.
Auch noch nie gehört. Ja,
ja, das ist ein Pfeffer, der ist Wahnsinn. Also wenn du riechst, es riecht wie ein Parfüm. Super blumig, aber auch ja leicht pfeffrig und sehr penetrant sogar. Und der kombiniert sich perfekt mit Erdbeere zum Beispiel. Und da hebst du dann wieder den Geschmack. Oder bringst es in eine andere Facette, wenn dann noch Säure ein bisschen dazu kommt und so. Und dann hast du da einfach ein Erlebnis, das du vorher gar nicht kanntest. Ja, es ist nicht nur Erdbeere, aber du schmeckst Erdbeere. Aber du weißt nicht, warum es dir so gut schmeckt. Und das ist ja auch im Sterne-Restaurant so.
Ja.
Was die da alles noch einkochen und einlegen und vorher noch monatelang, weiß ich nicht, was machen. Um dir dann diese eine kleine Zwiebel auf den Teller zu legen, die es aber dann vielleicht rausreißt, ja, wo du dir denkst, ja, das ist jetzt aber eine kleine Zwiebel, aber was damit gemacht wurde, damit es dann auch den gesamten Teller abrundet. Und genau das ist es. Und das ist auch, ich bin sehr kreativ und das ist genau das, was mich gecatcht hat.
Mhm.
Also nur mal kurz zu erzählen, ich durfte in Paris bei Pierre Hermé in der Entwicklung sein. Das ist wirklich in Paris, in so einer Loftwohnung, haben sie sich so eine kleine, also eine Küche eingerichtet. Und da sind auch die Büros und so die, ja, auch sein Büro. Und da gibt's dann, also da entwickeln zwei Konditoren nur Ideen von ihm. Und er gibt die Ideen und sie entwickeln. Und dann gibt's einmal in der Woche oder ja, vielleicht auch zweimal, setzen sie sich zusammen und dann wird quasi das vorgestellt, was sie entwickelt haben. Und er probiert es und guckt, wie schmeckt's. Schmeckt schon gut. Und dann sagt er einfach nur so, ja, hier, da, hier muss mehr, hier muss weniger. Und zeichnet da dann mit seinen drei Stiften eine Zeichnung des Törtchens und beschreibt dazu. Und das ist wie ein Designer. Und das hat mich auch so fasziniert. Weil das genau das ist, was ich eigentlich auf eine andere Art und Weise auch leben möchte.
Einfach das ist ein Gesamtkunstwerk letztlich,
ja, genau.
Nicht nur irgendwas, was nach Erdbeer schmeckt und dann gucken wir mal, wie es aussieht.
Ja, genau, sondern einfach so ein Gesamtkunstwerk, das von der ersten bis zur letzten Gabel und auch von Anfang bis Ende einfach vom Geschmack her dich umhaut. Und trotzdem, es kommt ja nie jetzt bei uns ein Geschmack sehr in den Vordergrund, sondern es ist immer ein einziger Flow. Es tritt nur ab und zu mal ein bisschen was mehr nach vorne und manchmal was weniger. Und interessant ist, dass der Gaumen ja facettenweise wahrnimmt. Also am Anfang schmeckt es anders wie zum Schluss. Und das ist auch so faszinierend. Und da brauchst du eben schon auch mehr, damit es dann so ist. Und das ist mein Talent, das abzuschmecken, dass es genau passt. Wenn du mir jetzt eine Kombi aus drei verschiedenen Sachen vorlegst, dann kann es eine tolle Kombi sein, aber es kommt auch darauf an, wie kombinierst du es, in welchem Mengenverhältnis. Und das kann ich sehr gut.
Dieser Designprozess, also wenn du dir jetzt ein neues Törtchen überlegst, wie machst du das? Wo fängst du da an?
Super kreativ. Also da...
Irgendeinen Faden musst du ja aufnehmen. Also sagst du, ich will Erdbeer machen oder...
Ja, also
sagst
entweder,
du, ich will eine bestimmte Konsistenz machen, oder?
Entweder mir kommt über einen ganz anderen Weg irgendeine Kombination, zum Beispiel, wenn ich irgendwo etwas lese, also im Restaurant zum Beispiel oder so, oder auf einer Weinflasche oder ich weiß nicht. Also irgendwie, wo ich mir denke, boah, das ist jetzt eine gute Kombination. Und dann fange ich an und überlege mir, wie kann ich es denn kombinieren und was möchte ich denn für ein Geschmackserlebnis haben. Und dann geht es in mir schon los, ja, und dann rattert es und dann probiere ich aus. Und dann weiß ich, wie ich die einzelnen Schichten abschmecken muss, dass es im Gesamten einfach toll ist. Und wenn nicht, dann, wenn es jetzt nicht ist, klappt nicht immer aufs erste Mal, das ist klar, weil du musst dich ja vorantasten. Aber dann werden halt so viele Tests gemacht, bis es passt. Zum Beispiel beim Quinchola ist auch ein Entremet, das hast du leider nicht gesehen und auch nicht probiert. Es sind 5 verschiedene Kuvertüren verarbeitet. Und da haben wir uns vorgenommen, keine Gelatine zu verwenden. Und dann haben wir beim weißen Mousse, haben wir, ich glaube, also auf jeden Fall mindestens 10 bis 15 Tests gemacht mit 0,1 Gramm Unterschied von bestimmten Produkten und Rohstoffen, bis die Konsistenz halt perfekt gepasst hat. Und auf sowas achten wir auch. Und das schmeckst du nicht, aber du schmeckst es im Gesamten.
Ja. Wenn du dann so vor dich hin designst und neu abschmeckst und neu abmischst und so, muss dein armer Mann das dann jedes Mal probieren? Oder machst du das selber? Oder hast du irgendwie mehrere Leute, an die du das verfütterst, auch um zu gucken, wie reagieren die da drauf?
Natürlich, also das Konditorenteam, das darf natürlich immer gleich mit ran. Und ich stelle denen dann auch manchmal komische Fragen, die sie mir dann einfach beantworten sollen, um einfach, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, probier und sag sofort, was dir kommt. Oder schau das an und nach was sieht's aus oder so. Also einfach so ganz banale Sachen, die mir dann schon weiterhelfen. Und meistens dürfen, also ich mache das auch mit unserem Konditormeister, dem Michael, das ist meine rechte Hand, wenn ich das so sagen darf. Also der hat mich jetzt in diesem ganzen Kreativprozess begleitet, wie, also wirklich der Wahnsinn. Und der war bis nachts um 2 mit mir in der Backstube gestanden und hat das durchgezogen. Und ja, und er ist schon auch genauso eingestellt wie ich. Und er weiß auch ganz genau, wir müssen nicht mehr so viel kommunizieren. Eigentlich wissen wir schon immer gleich, was der andere denkt und wie es so funktioniert. Und mein Mann, der bekommt es dann eigentlich immer erst, wenn es schon mal das erste Mal dasteht. Okay. Ja. Außer es ist eine ganz spezielle Schicht oder so, aber ansonsten kriegt er das erstmal im Ganzen. Und dann hat er aber auch ein sehr gutes Geschmacksprofil, muss ich sagen. Mhm. So, er kann es vielleicht nicht genau beschreiben, aber der weiß ganz genau, wenn es gut schmeckt. Also wenn es wirklich jetzt, wenn wir Genusskunst getroffen haben oder nicht. Und ja, das ist immer so unser Kriterium. Ist es Genusskunst oder ist es nicht Genusskunst? Ja. Weil wir haben natürlich unsere Marke entwickelt. Wir wissen ja ganz genau, was wir erreichen wollen. Und diese Frage wird immer gestellt. Und vorher, muss ich sagen, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, haben wir gesagt, ist es ein Produkt zum Ausrasten? Also ist es ein Ausrastungsprodukt?
Geheimer Arbeitstitel.
Genau. Ja. Und es ist auch manchmal jetzt noch so, wenn wir irgendwas, ich so, ist es ein Ausrastungsprodukt? Und wenn es keins ist, dann ist es nicht. Also dann wird es auch nicht.
Frag mich mal, ob Fleur de Versailles
ist es ein Ausrastungsprodukt ist.
Ja, absolut. Ja.
Genau.
Dieser Designprozess, wie lange dauert das? Ist das, reden wir über Tage oder
Jahre,
Wochen? Jahre.
Wochen. Also manchmal geht es auch schneller natürlich. Manchmal, also ich kann natürlich schon etwas kreieren, das schnell geht oder schneller geht. Was dann auch.
Wittels schnelle Küche, ja.
Nee. Also es kommt auch drauf an, ja. Du bekommst ja auch eine Erfahrung, einen Erfahrungswert und auch ein Gefühl. Dadurch geht natürlich einiges schneller.
Also was nicht kombinierbar, also was du gar nicht erst ausprobieren musst, zum Beispiel.
Ja, doch, muss es immer ausprobieren, okay. Aber ja, es dauert nicht so ewig. Aber das war natürlich, wo wir sagen: So, wir machen jetzt hier unsere Signature-Törtchen. Das ist das, was uns ausmacht, mit dem wir nach außen gehen, was unsere Marke ausmacht, was mich ausmacht. Das bin ja ich, was da drin steckt.
Ja.
Und also da musst du schon mit einer Ehrfürchtigkeit rangehen, dass du sagst, so jetzt, das muss schon Hand und Fuß haben. Also das muss bis ins letzte Eck muss
das passen. Das heißt, es hätten nicht 79 und auch nicht 81 Zutaten sein können?
Wahrscheinlich, ja. Und also es ist ja immer noch die Kreativität, die damit reinspielt, aber letztendlich entscheidet es dann mein Gaumen. Und das ist so, ist ein Prozess. Also das war ein Prozess über Jahre und ganz akribisch über ein Jahr, wo wir dann wirklich nur. Also wir haben dann das eine Törtchen, dann haben wir hier wieder 8 Konsistenztests gemacht, dann haben wir das stehen gelassen, dann haben wir die nächste Schicht von dem anderen Törtchen gemacht. Dann haben wir das wieder kombiniert, dann haben wir wieder einen Test gemacht, also haben wir es wieder im Gesamten probiert, hat nicht gepasst, dann wieder die einzelnen Schichten zerlegt und so weiter. Und also wir haben auch geguckt, wie hoch, also welche Höhe ist nötig und
Ganzen Dings oder der,
naja. Ja, des ganzen Törtchens und auch wie hoch muss jede Schicht sein, dass es optimal vom Geschmackserlebnis ist. Ja, wir haben da geguckt, dass wir haben da oft 0,5 Millimeter, also haben wir nochmal die Schicht verringert oder erhöht. Also ganz verrückt.
Einfach. Das ist Nerdtum, du weißt das, ne?
Ja.
Super. Ist das, also wenn ich 20 Weine probiert habe oder so, dann bin ich platt, dann kann ich den 21., den schmecke ich nicht mehr richtig, den rieche ich auch nicht mehr richtig. Geht das bei dir auch oder hält man das mit Süßigkeiten länger durch?
Ja, also du probierst natürlich nicht konstant hintereinander jetzt 20, 21 Dinge, aber klar musst du dann irgendwann mal auch wieder dich neutralisieren. Und
womit neutralisiert eine Konditorin?
Ja, einfach mit Wasser.
Okay.
Und mit bisschen Zeit, würde ich sagen. Ja. Oder einfach auch mal was ganz anderes, mal wieder riechen, schmecken oder ein Stück Brot oder einfach mal was Herzhafteres und dann kannst du dich da wieder drauf konzentrieren. Also solltest du natürlich jetzt aber auch keine Zwiebel essen, ja, weil das verändert ja auch den ganzen Geschmack.
Hast du schon mal versucht, was mit Zwiebel zu machen?
Nee.
Gemüse so insgesamt?
Nee, so weit sind wir noch nicht.
Noch nicht? Das heißt, irgendwann könnte dir das passieren?
Nee, also ist jetzt auch nicht so unsere Intention gerade. Aber ja, ich will jetzt nicht mich für irgendwas verschließen.
Gibt es denn da tatsächlich noch irgendwas, wo du sagst, irgendwann will ich das Gleiche auch mal mit, weiß ich nicht, Gemüse machen, also eine Quiche mit 80 Zutaten oder irgendwie
sowas? Nee, also gerade nicht, weil das war jetzt wirklich ist schon so ein krasser Schritt und eine große, ja, das, was wir da jetzt geschaffen haben, ist erstmal
ist Traum genug.
Ja, also muss man erstmal auch jetzt mal sitzen lassen und so irgendwann ist natürlich auch die Kreativität, also die ist immer da natürlich, aber wenn du sowas mal bringst, dann ist auch irgendwann, brauchst du mal ein bisschen Zeit, um wieder ja, dich zu erholen, um die Kreativität zu erholen, deinen Geist zu erholen, damit auch wieder fließen kann. Und ja, das ist schon, es ist wie so ein Modeschöpfer, der im Endeffekt eine Mode kreiert, eine Linie und sagt, er hat jetzt alles reingesteckt, seine ganze, ja.
Und letztlich ist es auch nur Gebrauchskunst, wenn man so will, aber halt auf einem sehr, sehr hohen Niveau, ja.
Ja, also wir haben jetzt hier geguckt, also anders wie jetzt ein Modedesigner zum Beispiel, der jetzt halt für die Saison was macht, haben wir jetzt eben schon für die Langfristigkeit das geschaffen. Aber es ist für jeden was dabei vom Geschmack. Und es ist auch sehr stilvoll gehalten. Also ich würde behaupten, wenn in 20 Jahren die Törtchen siehst, sehen die immer noch top aus, weil die sind zeitlos gestaltet.
Mhm.
Und ja, das hat alles seinen Sinn. Also unsere Philosophie ist zum Beispiel auch, deshalb auch Genusskunst, Konditorkunst oder höchste Konditorkunst und Kulinarik zu vereinen. Und das
aber auch das muss man den Leuten erstmal erklären, dass Süßkram auch Kulinarik ist.
Ja,
und nicht
absolut.
Einfach nur Süßkram.
Nee, es ist Kulinarik, weil wenn, also mir persönlich geht es so, wenn ich jetzt ein Tortenstück, das 15 Zentimeter hoch auf meinem Teller liegen habe, dann habe ich schon gegessen. Vom Auge her.
Mhm.
So, weil ich mir denke, boah.
Genau. Und dann fällt es auch noch um, dann ist die obere Schicht, fällt dann runter und dann funktioniert das eh alles
nicht. Es liegt ja eh flach auf dem Teller, weil das kann ja gar nicht stehen. Aber, also da, und das macht so viel aus, auch mit deiner Psychologie, ja. Wenn du sagst, das Auge hat schon gegessen, ja, dann hast du auch keinen Appetit drauf. Es sollte auch fürs Auge reizen, so sagen, boah, das.
Wie viele von diesen Törtchen habt ihr denn? Also wie viele verschiedene habt ihr im Sortiment?
Also wir haben 8 Entremets und 6.
Entremets sind die schmalen Kuchenstreifen,
genau,
mit 80 Zutaten. Ja.
Es haben nicht jedes Entremet hat 80 Zutaten, aber bei dem weiß ich es halt zufällig. Und dann haben wir noch Demi-Rolls, unsere, das sind einfach halbrunde Törtchen. Mhm. Und die sind ein bisschen anders von der Eigenschaft her, weil das, die haben innen quasi, im Törtchen ist ein Kern mit, also auch Boden und nochmal 3-4 Schichten, also auch super aufwendig. Und außenrum nochmal Mousse. Und da geht es auch manchmal mehr in diese musigere Richtung, in die luftigere Richtung. Nicht immer, aber meistens. Und ist halt auch super gut kombiniert und hat einen anderen Touch wieder als die Enchemis, die rechteckigen.
Kannst du den beschreiben, den anderen Touch? Ich würde ja eins essen, wenn eins hier wäre, dann würde ich es beschreiben, aber ja.
Pah. Also ich glaube, die Form macht dann auch doch was aus. Und
wenn du sagst, es ist eher
also wie, wir haben zum Beispiel, Mousse,
ja. Es ist vielleicht auch nicht ganz so mächtig, also weil die...
Ja, mächtig würde ich es grundsätzlich, also es ist auch darauf ausgelegt, das muss ich jetzt auch nochmal kurz sagen, weil wir haben schon Deutsch und Französisch versucht zu kombinieren. Okay. Ganz klar, weil natürlich die Deutschen, du kannst nicht jetzt französische Patisserie 1:1 hier umsetzen, weil das wird ja keiner essen, weil es zu schwer ist. Also die haben da auch eine andere Kultur dahinter. Also die essen mal eine Gabel und dann nochmal und genießen dann zum Espresso und so. Aber bei uns ist ja so ein ganzes Kuchenstück, wird jetzt sofort gegessen.
Mahlzeit.
Deshalb sind auch die Entremets und die Demi-Rolls darauf ausgelegt, dass du das auch schon locker schaffst. Also du kannst ein ganzes essen und ja.
Aber dann bist du auch satt. Also das ist schon, ist was anderes als so ein blöder Blechkuchen vom Kettenbäcker.
Ja. Natürlich, also du sollst auch, also was heißt satt? Du bist halt einfach zufriedengestellt und gesättigt. Also du brauchst jetzt nicht nochmal 5.
Genau.
Und das ist ja auch der Sinn dahinter. Ja, und natürlich kann man das... Wenn man jetzt sagt, oh, ich möchte aber trotzdem nur, dann kann man das ja nochmal aufheben einen Tag zu Hause und sagen, ich esse jetzt die Hälfte und morgen esse ich die andere Hälfte. Das ist ja auch kein Problem. Aber bei den Demi-Rolls ist es, glaube ich, so, wir haben da zum Beispiel flüssigere Kerne innen drin, teilweise, weil die natürlich vom Törtchen gehalten werden und das dann nochmal ein anderes Erlebnis ist, wenn du es isst. Wie wenn es beim Rechteckigen muss ja jede Konsistenz auch halten. Ja, also beim Mango ist zum Beispiel ein flüssiger Mango-Ganache drin und das läuft dann auch wirklich. Also wenn du es anstichst, dann ist es einfach super weich. Und das sind so, ist ein bisschen nochmal anders. Aber unterm Strich natürlich jetzt nicht signifikant für jemanden, der keine Berührung damit hat, dass er sagt, boah, ganz anders. Aber es sind natürlich andere Geschmacksvielfalt. Also wir haben echt für jeden jetzt was dabei. Und wenn du durch bist, kannst du von vorne wieder anfangen.
Ich habe gestern auch einen deiner Trüffel gegessen, mit 3 Vanillen drin, was auch das nächste war, wo ich ein bisschen sprachlos war.
Das war auch so schön, weil du einfach, du warst während dem Gespräch.
Ich habe damit nicht recht, ich habe gedacht, ja mein Gott, Eddie, ich war auch gerade, vor 2 Wochen war ich in der Schweiz, da hast du an jeder zweiten Ecke, hast du halt so einen Laden, der irgendwie, ne, Max Chocolatier und Sprüngli und weiß nicht was, das ist alles gut, das ist sehr gut, aber man hat schon das Gefühl, es ist immer das Gleiche. Und deine Trüffel sehen ja genauso aus. Was machst du anders?
Ja, das Gleiche im Endeffekt wie mit den Törtchen ist es hier auch. Da kommt es auch auf die Geschmackskombination an und auch auf das Abstimmen. Und unser Konzept ist jetzt zum Beispiel bei den Pralinen. Also es gibt ja die klassische Trüffelpraline. Ist einfach klassisches deutsches Produkt. Das gibt es in Frankreich auch gar nicht.
Diese Kügelchen?
Genau.
Das ist ein deutsches Produkt?
Ja, also auf jeden Fall in der deutschen Konditorei. So, okay. Du lernst es in der Berufsschule. Das ist einfach schon ein deutsches Produkt.
Okay.
Und früher gab es nur Trüffelpralinen. Also, oder fast nur. Also wir zum Beispiel hatten nur Trüffelpralinen. Und dann in Frankreich und auch natürlich fortgeschritten mit der Zeit sind auch diese Schnittpralinen, also die kleinen quadratischen oder rechteckigen oder egal wie sie aussehen, die kamen schon auch, also die gab es schon auch, aber die waren nie so präsent, sag ich mal. Die gab es auch schon vor einigen Jahren. Und nach Frankreich habe ich da eben, also wir hatten schon vorher welche und habe dann aber jetzt auch für das neue Konzept mich entschieden. Also die Trüffel möchte ich behalten, weil es einfach meine Eltern mit aufgebaut haben und weil es einfach auch ein klassischer Trüffel ist und weil es was Deutsches ist, was die Leute auch suchen und weil es was Tolles ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist eben...
Ja, es ist was richtig Tolles. Und mit Absicht haben wir das jetzt so gestaltet, dass wir gesagt haben, okay, wir haben eine Himbeerpraline, eine Trüffelpraline und die schmeckt einfach nach Himbeer. So, also es ist wirklich pure Himbeer.
Ist aber für eure Marke natürlich schwierig, weil die Dinger sehen ja aus wie alle anderen auch. Das heißt, du musst auch da erstmal in die Köpfe kriegen, dass.
Ja, genau. Aber also sie sehen schon ein bisschen anders aus und klar,
also gestern, das sah aus wie immer.
Ja, natürlich sind die rund, aber von der Fertigmachung haben wir uns ja auch eine Linie überlegt. Und die Trüffelpralinen, da ist das Besondere. Also die haben jetzt nicht drei verschiedene Füllungen, ja, weil das ist einfach nicht diese Praline. Die Trüffelpraline macht aus eine cremige Füllung und die muss halt on point sein. Mhm. Und man muss immer auch bedenken, es muss ja auch herzustellen sein in der Produktion. So, also ich kann jetzt so eine Trüffelpraline, kann ich schon dreischichtig füllen, aber nicht für den Verkauf nach draußen. So, und deshalb haben wir das so gemacht und haben uns da bestimmte Geschmacksrichtungen rausgesucht, die einfach klassisch sind, aber doch sehr gut. Und eben jetzt mit der Vanille, da haben wir drei verschiedene Vanille benutzt, um einfach nochmal ein besonderes Erlebnis zu schaffen. Und ja, bei den fruchtigen Sachen sowieso, wir benutzen Püree und so weiter. Und dann gibt es die Schnittpralinen und das sind so die sind ein Schnittganache, also der ist einfach fester als ein flüssiger Ganache, der jetzt in der Praline ist. Mhm. Und da gibt es einfach auch verschiedene Kombinationen und das kannst du wieder ganz anders gestalten, weil einerseits die Konsistenz eine andere ist und ja, auch von der Optik. Und da sind die Leute eher noch manchmal fremd, weil sie sagen, sowas kenne ich nicht und wieso soll ich sowas probieren? Aber dann gibt es einfach wirklich Liebhaber dafür, die sagen, das ist genau meins. Also wir haben da auch Nougat, verschiedene Nougat-Sorten und beim Nougat gibt es ja auch unglaubliche Unterschiede. Wir benutzen pure Nusspasten. Da ist dann nichts anderes drin, außer halt die Nuss. Und je nachdem, entweder wurde die Nuss vorher karamellisiert, dann ist natürlich auch ein bisschen Zucker drin, aber das macht immer was mit dem Geschmack. Mm. Und dann kommt halt noch Schokolade dazu und dann schmeckt es halt nach Nuss. Ja, das hat nicht noch andere Geschmäcker. Und dann haben wir einmal nur mit Mandel, einmal nur mit Haselnuss. So, die einfach, wo du sagst, okay, du kannst einfach schon, es ist so Basic-Geschmacksrichtungen, die aber trotzdem total besonders sind. Und da wollen wir die Leute einfach abholen. Und dann haben wir noch zwei ganz besondere, unsere Signet-Pralinen haben wir die genannt, weil die Form habe ich selbst entworfen und haben wir anfertigen lassen. Und da ist auch unser Signet, also dieses, ja, was in unserem Logo drin ist, mit abgedruckt. Und diese Pralinen sind immer alle 4 Monate, wechseln die. Und es haben wir immer besondere Geschmacksrichtungen und oft auch 2 bis 3 Füllungen. Und das ist halt super, super aufwendig natürlich, weil wir halt diese 3 Füllungen auch alle mit der Hand einspritzen und also es wird immer alles mit der Hand gemacht.
Wie macht man eigentlich solche Dinge? Sind die, wie macht man diese Kugeln oder halt diese?
Also jetzt die Signet-Pralinen zum Beispiel, da gibt's Formen und die gießt du aus. Und
also wie so eine Backform. So.
Ja, also das ist so eine ganz harte Plastikform, ist ein ganz spezielles Material, ja. Extra dafür und lebensmittelecht und so weiter. Und da ist es auch empfindlich. Und dann gießt du das quasi mit Schokolade aus, drehst es um, damit es einfach ein schöner Hohlkörper ergibt. Und das ist schon super schwer, weil du willst, dass die Praline danach glänzt. Und wenn du die jetzt ausschminkst mit Kakaobutter, das sollte alles passen, das sollte glänzen. Und natürlich sollte es nicht zu dick gewandet sein, also sollte ja dünn gegossen sein. So, das ist alles schon mal eigentlich echt schwierig. Und dann kommen eben die Füllungen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben 3 Füllungen drin, dann musst du ja dir überlegen, welche 3, wie kombiniere ich es? Und das, weil wir es mit der Hand alles einfüllen, natürlich schon auch immer so eine absolute Gefühlssache, dass es dann in der richtigen Kombination auch da drin ist, von der Höhe, ja. Weil du kannst jetzt nicht einmal 3 Gramm mehr reinmachen und einmal 3 Gramm weniger. So, dann verändert sich ja wieder das Geschmacksprofil. Ja, und dann werden die noch mit der Hand abgedeckelt und.
Mit der Hand abgedeckelt?
Ja. Also die bekommen einen Boden quasi.
Ach so.
Damit die geschlossen werden.
Ach stimmt, die stehen ja immer auf so einem kleinen Boden, ja.
Und,
ja.
Und dann drehst du es um und dann kannst du die aus der Form erst rausklopfen. Und dann ist diese Signet-Praline jetzt zum Beispiel fertig. Und da, alle 4 Monate, überlegen wir uns eine neue Kombination für 2 Pralinen. Und das geht dann schon, sag ich mal, schneller, wobei ich auch 3 Wochen. Also wir tun 3 Wochen rum, bis wir eine gute Kombination haben, bis wir es ausprobiert haben. Dann müssen wir es nochmal machen. Dann müssen wir die Ganache und alles anpassen. Also das ist schon auch so wie ein Törtchen entwickeln. Ah. Im Endeffekt das Allergleiche.
Kannst du in anderen Konditoreien befreit essen?
Nein, natürlich nicht. Also das wäre ja gelogen jetzt. Also was heißt befreit? Das heißt aber nicht, dass man immer gleich Kritik äußern muss oder so. Aber man.
Aber du sitzt schon da und denkst, da hätte man noch ein bisschen was vom Dingsbumspfeffer dran machen können.
Ja, klar, aber es kommt jetzt auch drauf an. Ja? Also wenn es jetzt einfach ein klassisches Produkt ist, du isst jetzt zum Beispiel eine ganz klassische Schwarzwälder Kirschtorte, ja, dann ist es halt einfach, du weißt ja, wie eine klassische Schwarzwälder Kirschtorte zu sein hat, und dann isst du die und du genießt die natürlich auch. Also je nachdem, wo du halt bist.
Aber das Schwarzwälder Kirschding, was du gestern außerdem auf den Tisch gestellt hattest, das war die bessere Schwarzwälder Kirschtorte.
Ja, das ist, ja, unser Noiris, ja. Das ist aber was anderes. Das kann man jetzt nicht mit einer klassischen Schwarzwälder Kirsch vergleichen, weil die Konsistenzen ganz anders sind. Es fehlt irgendwo die Raffinesse bei
es
der klassischen.
Es ist auch ein anderer Anspruch an das
Produkt,
also an das Lebensmittel, was ich mir da gerade hingestellt
habe. Und was halt die klassische Schwarzwälder ausmacht, ist natürlich auch die Sahne, ja, die fluffige Sahne. Und das macht es aus, ja, diese Kirschen. Egal in welcher Form die Kirschen sind, macht ja auch jeder irgendwie immer ein bisschen anders, ob abgezogen oder ja. Und natürlich dann ein Schokoboden meistens. Und das ist Kirschwasser. Ja, und oft auch sehr extrem. Und das ist einfach so nochmal eine andere Hausnummer. Ja.
Beatrix Wittel, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch. Das hat mich sehr gefreut.
Ist nicht tot.